Woher kommt eigentlich die ganze Tupperware, die die meisten ja zu Hause haben?
Jetzt gehen sie in die Küche und sie finden Zellophanfolie, also Saran Wrap, Plastikdosen und Beutel, zunehmend auch Geschirr, ab den 60ern dann auch dieses Einmalgeschirr aus Styropor, ja, der Inbegriff quasi der Wegwerfgesellschaft.
Kein anderes Produkt macht so viele Frauen zu Plastik wie Barbie.
Kann Barbie dann trotz der Kritik als ein Schritt hin zur Emanzipation der Frau verstanden werden?
Begonnen hat alles mit der Bild Lilly.
Am Ende ist es ein Kinofilm und nicht irgendwie Revolutions-TV.
Und diese Tupperware-Partys werden dann in den 1950er Jahren so wirklich riesige soziale Events. Ja, es ist ein Vertrieb von Frauen für Frauen.
Ganz oben sehen wir den Slogan Tupperware, das Beste, was Frauen passiert ist seit dem Frauenwahlrecht.
Und wer Barbie scheiße finden will, der darf das natürlich. Das ist nicht gesetzlich verboten, aber so die Korridore müssen offen bleiben.
Herzlich willkommen bei Clio auf die Ohren, der Podcast-Reihe des historischen Seminars an der Universität Mainz. Ich bin Andreas Frings, ich bin Studienmanager im historischen Seminar und ich bin Gastgeber dieses Podcasts. Wir befinden uns in der dritten Staffel mit dem Titel History for Future. Es geht um Klima, Umwelt, Natur und Nachhaltigkeit. In drei Podcasts beschäftigen wir uns mit Makromolekülen, die unser Leben seit der Mitte des 20. Jahrhunderts ganz entscheidend prägen. Plastik, Kunststoffe oder chemisch ausgedrückt langkettige Moleküle oder auch Polymere. Entscheidende Erfindungen gab es schon vor 1900 bzw. auch in der Zwischenkriegszeit in den 1920er und 1930er Jahren. Ihren globalen Siegeszug haben Kunststoffe dann seit den 1950er Jahren angetreten. Kunststoffe sind Fluch und Segen zugleich. Sie sind leicht, haltbar, bunt, günstig und zugleich produzieren wir mit ihnen unfassbar viel Müll. Warum ein historischer Podcast? Zum einen hat die historische Forschung die Bedeutung von Kunststoffen bislang ganz weitgehend übersehen oder ignoriert und da wollten wir ran. Und zum anderen ist Mainz eines der globalen Zentren der Polymerforschung. Die Themen in den drei Podcasts haben wir in einem Projektseminar im Sommer 2024 zusammen mit dem amerikanischen Umwelthistoriker Mills Kelly aufgearbeitet. Wir wünschen Ihnen viel Vergnügen.
Herzlich willkommen zu unserem Podcast. An diesem sind Joshua Port, Till Loh und ich, Raffaela Kontos, beteiligt. Wir alle studieren Geschichte auf Lehramt im Master. Till ist heute bei mir und zusammen werden wir euch durch den Podcast führen.
Hallo.
Unsere Arbeitsgruppe Till, Joshua und ich beschäftigten uns in einem Seminar mit dem Thema Plastik und Biopolymere. Dabei kam uns irgendwann bei der Beschäftigung mit Plastikrevolutionen und demzufolge mit Tupperware die Frage auf, woher kommt eigentlich die ganze Tupperware, die die meisten ja zu Hause haben? Viele antworteten, von Mama. Warum aber wird nie der Vater genannt? Sag mal, Till, woher hast du eigentlich deine Tupperware?
Tatsächlich auch von meiner Mutter. In meiner Familie gibt es so klassische Rollenbilder. Mein Vater geht Lohnarbeit nach, meine Mutter ist Hausfrau. Und da ist es dann ja auch logisch, dass meine Mutter, wenn sie zu Hause ist, mir auch die Tupperware, die sie in der Küche benutzt, weitergibt. Und so habe ich auch diese typisch männlich und typisch weibliche Aufteilung zu Hause.
Du hast ja schon über typisch männlich und typisch weiblich gesprochen. Hier in diesem Podcast geht es auch tatsächlich um Stereotype. Das ist sehr wichtig für die Geschichte. Die Realität von geschichtlicher Vielfalt ist in den Bildern nicht abgebildet. Non-binäre Lebensrealitäten finden somit leider sehr wenig Raum. In unserem Podcast werden wir demzufolge die Begriffe männlich und weiblich als Konstruktion nutzen. Nachdem so häufig als Antwort auf die Frage, woher die Tupperware denn kommt, die Antwort Mutter war, also einer weiblichen Person, begann unser Interesse am Thema, wie Plastik und Geschlecht zusammenhängt. Wie hängen denn bei dir Plastik und Geschlecht bzw. Plastik und Rollenbilder zusammen, Till?
Also auf der männlichen Seite fällt mir relativ wenig ein. Ich würde Kondome nennen, aber danach wird es tatsächlich schon relativ dünn. Mir fallen aber bei anderen Werkstoffen deutlich mehr Verbindungen zur Männlichkeit ein. Wenn wir jetzt zurück in der Zeit gehen, in die Propaganda der Nationalsozialisten, da sehen wir auch, dass Stahl zum Beispiel als Werkstoff genutzt wird, um das mit Männlichkeit zu verbinden. Bei Weiblichkeit gibt es deutlich mehr Verbindungen und da habe ich dir ein Zitat mitgebracht von Lars und Shindy aus dem Jahre 2020, nämlich das Lied AAA. Und in dem singt Shindy, Zitat, wie ich mit den Mamis flirte, das ist Muttersprache, stell das Plastik in die Küche, das ist Tupperware. Zitat Ende. In der Line sehen wir ganz klar diese Verbindung von Küchenprodukten, also Tupper und Weiblichkeit. Und auf was das hier anspielt, das kann ich nur raten. Aber hier wären Möglichkeiten Kosmetik, Brustimplantate. Das wären Dinge, die man hier mit Weiblichkeit und Plastik verbinden kann. Natürlich ist das problematisch und in dem Kontext bezieht sich das hier auf Shireen David. Aber was mich interessieren würde, woher kommt dieses Plastikfrauenbild?
Genau das wollen wir heute herausfinden. Zum einen wird die Verbindung zwischen Tupper und der Küche, also dem Ort der Frau, hergestellt. Zum anderen wird die Frau als Plastikprodukt von Shindy dargestellt. Kein anderes Produkt macht so viele Frauen zu Plastik wie Barbie. Weil Barbie eben zu 100% eine Frau repräsentieren soll und zu 100% aus Plastik besteht. Dazu später im Podcast aber mehr. Um diesen beiden Themen, der Tupperware und der Barbie und dem Feminismus, auf den Grund zu gehen, haben wir einen Experten und eine Expertin eingeladen, die uns dabei helfen wollen.
Jetzt hast du ja schon über die ExpertInnen geredet. Wen haben wir denn für Plastik eingeladen?
Ich habe Dr. Logemann eingeladen. Seine Schwerpunkte sind die Geschichte des Konsums, Marketinggeschichte und vergleichend deutsch-amerikanische Geschichte im 20. Jahrhundert. Er doziert an der Georg-August-Universität in Göttingen. Herzlich willkommen und danke, dass Sie sich erstmal die Zeit genommen haben.
Ja, also erstmal ganz vielen Dank. Ich freue mich, dass ich dabei sein kann.
Könnten Sie nochmal die Besonderheit von Plastik in Kürze wiedergeben? Irgendwie drei Eigenschaften von Plastik.
Ja, das ist gar nicht so ganz einfach, denn das ist ja schon irgendwie ein wirklich wunderbares Material. Ja, so wurde das auch von den Zeitgenossen wahrgenommen. Es ist fast beliebig formbar, das heißt, man kann unheimlich fantasievoll damit umgehen. Es ist entweder sehr farbenfroh und modisch, gleichzeitig kann es transparent und durchsichtig sein, also hat so optische Qualitäten, die sehr interessant sind. Es bringt neue Konservierungsmöglichkeiten, denken Sie an Zellophan oder Plastikdosen. Es ist stabil, es ist witterungsbeständig, es ist leicht. Das heißt, es ist auch ideal für eine Freizeitgesellschaft mit Picknick und Garten und allem drum und dran. Und dann ist es einfach ein sehr komfortabler, bequemer Werkstoff. Also die Amerikaner stehen ja gerade auf Convenience in der Zeit und es ist einfach sauber zu machen, in Ordnung zu halten. Das sind alles so Qualitäten, die Faszination von Plastik in der Zeit befördert. Das hat nicht jeder so gesehen. Es gibt auch andere, die Plastik abgelehnt haben. Die sagten, das riecht schlecht und es hat einen hohlen Klang. Und natürlich so diese Probleme von Brüchigkeit und es ist schlecht zu reparieren. Es verrottet nicht. Ne? Es ist kein wirklich nachhaltiges Material. Aber in den 50ern zählte das nicht ganz so viel erstmal.
Könnten Sie uns etwas über die 50er, 60er Jahre erzählen und warum bezeichnet man die 50er, 60er Jahre als Plastikzeitalter?
Ja, also man kann die 50er, 60er Jahre, glaube ich, auf jeden Fall als Plastikzeitalter bezeichnen. Es gibt natürlich eine Vorgeschichte des Plastiks, die bis ins späte 19. Jahrhundert zurückreicht, aber eigentlich nur für einzelne Produkte. Das ändert sich dann nach dem Zweiten Weltkrieg. Da gibt es eine Massenproduktion von Plastikprodukten, unterschiedliche Materialien. Und was wichtiger ist wahrscheinlich für dieses Plastikzeitalter, es wandelt sich die Wahrnehmung von Plastik. Ja, vorher war es eher so eine Skepsis gegenüber Imitaten und jetzt sieht man in den 50er Jahren eine Begeisterung für das moderne Plastik, die Formbarkeit, die neuen Möglichkeiten, ein demokratischer Werkstoff, ja, und Plastik symbolisiert sehr gut die Konsum- und Wegwerfkultur der Zeit. Das wandelt sich dann in den 60er Jahren. Plastik wird dann zunehmend als Fake, als nicht mehr authentisch angesehen, später auch als Problem für die Umwelt. Aber in den 50er Jahren kann man wirklich von einem Plastikzeitalter sprechen.
Welchen Einfluss hatte denn dann Plastik ganz explizit auf die Wirtschaft? Und vor allem, gab es Unternehmen, die besonders groß durch eben das Produkt geworden sind?
Ja, also Plastik hatte schon auf ganz viele Bereiche der Wirtschaft einen großen Einfluss. Und vor allem sehen wir, dass die Plastikindustrie ab den 1930er Jahren immens anwächst. Insbesondere sind das Chemieunternehmen, ja, Unternehmen wie Union Carbide, die mit Vinyl groß geworden sind, Roman Haas mit Acrylplexiglas, Dow Chemicals, die Styropor auf den Markt bringen. Und ganz besonders natürlich DuPont als Großunternehmen in Delaware, die einen Slogan in den 30ern entwickelt haben, Better Living Through Chemistry, und quasi utopische Versprechungen, ja, an dieses neue Produkt geknüpft haben und entsprechend auch auf der Weltausstellung 39 dann mit Nylon auftauchen und so. Ja, und da bildet sich dann so eine ganze Industrie mit einem Verband und eine Zeitschrift Modern Plastics und so drum herum. In Deutschland ist es vor allem die IG Farben, die da eine große Rolle spielt in der Entwicklung, und dann eben die Nachfolgeunternehmen in der Nachkriegszeit, ja, wie Bayer, BASF und so, die sehr, sehr wichtig sind für die Plastikindustrie.
Wenn wir jetzt mal als Beispiel in die Küche gehen und das Wohnzimmer eines durchschnittlichen Haushalts in den USA. Welche Produkte sind aus Plastik, die vor dem Zweiten Weltkrieg eben noch nicht aus Plastik waren? Kann man das so benennen?
Da gibt's ganz viel, ja. Wenn Sie reingehen in so ein amerikanisches Haus der 1950er Jahre, dann finden Sie Plastik quasi überall, ja. Vor dem Krieg war das begrenzt, da gab's diese Bakelite-Radios, da gab's Lichtschalter, die aus Plastik waren, und vielleicht Kämmer aus Zelluloid. Jetzt gehen Sie in die Küche und Sie finden Zellophanfolie, also Saran Wrap, Plastikdosen und Beutel, zunehmend auch Geschirr, Tassen, Teller, Becher, ab den 60ern dann auch dieses Einmalgeschirr aus Styropor, ja, der Inbegriff quasi der Wegwerfgesellschaft, Arbeitsflächen aus Formica, und im Wohnzimmer sind sie dann Möbel, Stühle, Tische, alles zunehmend mit Plastik geformt. Ja, ganz ikonische Designs der Zeit wie Irosarins Tulpenstuhl, der Tulip Chair, ja, der ist aus Plastik mit geformt. Auch neue elektronische Geräte sind mit Plastik und Acryl eingebettet. Ja, in Deutschland ist der Radioplattenspieler von Braun, der sogenannte Schneewittchensarg von Dieter Rams, so ein Klassiker, der eben mit dem Acrylglasdeckel aussieht wie so ein Sarg in der zeitgenössischen Wahrnehmung. Aber Sie finden es auch im Kinderzimmer, ne, Barbie bis Lego, oder im Textilbereich, neue Moden durch Kunstfasern. Überall ist Plastik in verschiedenster Form.
Und wenn man jetzt in der Küche und im Wohnzimmer eines durchschnittlichen Haushalts in Westdeutschland schauen würde, gibt es da einen Unterschied? Also welche Produkte sind dort aus Plastik, die davor, vor dem Zweiten Weltkrieg, eben noch nicht aus Plastik waren?
Ich denke, es gibt Unterschiede in der Menge und der Verbreitung von Plastik, auch in der Art des Plastiks. In Deutschland war PVC sozusagen, das Vinyl war der vorherrschende Plastikstoff. In den USA gibt es da vielleicht eine etwas breitere Spannbreite. Und die Annahme von Plastik kommt auch ein wenig später, da wir eben auch in Deutschland so eine gewisse Verzögerung in die Massenkonsumgesellschaft sehen. Aber spätestens Anfang der 60er sehen wir dann doch eine große Ähnlichkeit, zumindest prinzipiell, was es in Plastik gibt.
Gilt die Idee des Plastikzeitalters auch für die DDR?
Ja, auch in der DDR hat Plastik eine große Rolle gespielt. Wir sehen eine große Begeisterung für Plastikstoffe, so Plaste und Elaste, die ja von den VEB-Werken vor allem in Buna produziert werden, Thermoplaste, die auch vom DDR-Staat sehr stark gefördert werden, weil sie letztendlich, das hat der Historiker Eli Rubin in seinem Buch Synthetic Socialism beschrieben, ja, die Möglichkeit geben, der DDR-Wirtschaft eben auch an eine moderne Konsumgesellschaft anzuknüpfen. Und das aber sozusagen staatlich gelenkt und in einer gewissen Weise, zumindest im Ansatz, ja, nach Maßgaben sozialistischer Rationalität zu tun.
Wo fängt denn die Geschichte von Tupper an?
Unternehmenshistorisch gesehen kann man sagen, hat Tupperware vielleicht zwei Anfänge. Das eine ist so eine ganz klassische Erfindergeschichte von dem Earl Silas Tupper, der in den 1930er Jahren viel mit verschiedenen Plastikstoffen rumwerkelt und sozusagen diese aufkommenden Spritzgussverfahren aufnimmt und dann eben auch im Austausch mit DuPont diese Haushaltsdosen und Becher kreiert, die auf der Basis von Polyethylen, also Poly-T nennt er das, produziert werden. Ja, damit experimentiert er und da ist er sozusagen auch ein ganz klassischer Erfinder und dann auch Entrepreneur, denn er sieht das auch, sieht auch die Marktlücke, ja, dass es hier sozusagen moderne, funktionale Haushaltsprodukte für die Nachkriegskonsumgesellschaft zu produzieren sind. Aber gleichzeitig ist sozusagen der zweite Strang für den Anfang von Tupper eher eine Marketinggeschichte. Na, denn dass das so ein richtiges Erfolgsprodukt wird, das sehen wir eigentlich erst Anfang der 1950er Jahre. Denn Tupper wird eben nicht in traditionellen Einzelhandel vertrieben, das versuchen die am Anfang auch, sondern eher durch den Direktverkauf und vor allem durch den sogenannten Home Party Plan, der dann unter Brownie Wise zu einer wirklich großen Amateur-Marketing-Organisation Anfang der 1950er aufgebaut wird. Ja, und hier werden jetzt amerikanische Hausfrauen als Verkäuferinnen einerseits, eigene Entrepreneurs rekrutiert, aber eben natürlich auch als Kundinnen. Und diese Tupperware-Partys werden dann in den 1950er Jahren so wirklich riesige soziale Events in den expandierenden Vorstädten und ein echt sensationeller Erfolg für dieses Produkt. Ja, es ist ein Vertrieb von Frauen für Frauen. Und Wise ist dann auch die erste Frau, die auf dem Titel von Business Week erscheint, ja, 1956, und es damit sozusagen in die erste Liga, sagen wir mal, des amerikanischen Managements schafft. Und das ist eben nicht Earl Tupper, sondern die Marketingchefin.
Ja, danke schön. Die Tupperware hatte ja eben, wie Sie auch vorhin schon gesagt hatten, eine neue Art des Marketings, was von Brownie Wise revolutioniert wurde. Was hat die Art des Marketings mit Frauen zu tun? Und vorab vielleicht noch kurz, was meint überhaupt der Begriff des Marketings?
Ja, also Marketing, das ist eben mehr als Werbung, sondern beschreibt spätestens seit den 1920er Jahren eine zunehmend systematische Absatzorientierung mit Blick auf Produkte. Ja, das beinhaltet Preispolitik, Produktgestaltung, aber auch sowas wie Vertriebswege und natürlich eben auch Werbestrategie. Und Marketing bedeutet aber vor allem auch Kundenanalyse und Marktanalyse und das Schaffen von neuen Absatzmärkten, ja, im Englischen Market Making. Und das heißt, man schafft gerade für innovative Produkte, wie eben Plastikschüsseln aus Tupperware, die vorher niemand kannte und eigentlich auch niemand vielleicht brauchte, jetzt neue Märkte. Und diese Tupperware-Partys, also die Marketingstrategie, war so eine Art Form des Direktmarketings, also ähnlich wie reisende Vertreter vorher schon, und setzte dabei auf so moderne Einsichten der Sozialpsychologie in der Zeit. Ja, nämlich die Idee, dass wir uns eigentlich im Gespräch mit Freundinnen und Freunden und Verwandten oft einfacher überzeugen lassen, etwas Neues auszuprobieren, als einfach durch Medienberichte oder Expertenvorträge oder sozusagen Nachrichten, die von außen kommen. Ja, und außerdem setzten diese Partys dann explizit auf Frauen als Kommunikatorinnen. Ja, im amerikanischen Marketing galten Frauen schon sehr lange als Trägerinnen von Konsumentscheidungen für den Haushalt und war das Marketing sehr stark auf sie fokussiert. Aber jetzt wird eben auch die Rolle von Frauen als wichtige Multiplikatorin in Kommunikationsprozessen hier mit reingenommen und ihre Expertise sozusagen in Fragen von Haushalt und Mode, ähnlich wie bei diesen Avon-Kosmetikprodukten, mit in den Marketingprozess mit eingebunden. Und das hat sehr gut funktioniert für das Unternehmen Tupper.
Wenn das Marketing jetzt spezifisch an Frauen gerichtet war, gab es noch andere Zielgruppen?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich meine, es gibt natürlich dieses Vorurteil gegenüber den Tupperware-Partys in der amerikanischen Gesellschaft, dass das eher so eine Art Zeitvertreib einer wohlhabenden, weißen und eher eigentlich etwas traditionell konservativen Mittelschicht ist. Und Historikerinnen, die sich mit Tupperware-Partys und dem Phänomen auseinandergesetzt haben, widersprechen dem so ein bisschen und sagen, das Bild war eigentlich diverser. Tupperware-Partys als Marketingstrategie erreichte eben auch African-American Households, Hispanic Households und nicht alle Hostesses waren sozusagen die Stepford Wives mit Bilderbuchfamilien, sondern wir finden ganz viele, ja, Organisatorinnen, die geschieden waren, die in ja, eher nicht traditionellen Familienverhältnissen lebten. So dass manche das Argument sozusagen so weit stricken und sagen, naja, in mancher Hinsicht war dieser Partyplan in den 1970er Jahren für bestimmte Gruppen von Frauen eine Art von Social Empowerment, ja, die sie aus ihrer marginalisierten Minderheitenrolle so ein bisschen herausbringen konnte. Aber dennoch bleibt natürlich so ein bisschen dieses Bild des konservativen Ideals von Häuslichkeit und materiellem Konsum sehr eng verbunden mit diesen Tupperware-Partys. Und das heißt, blieben eben auch immer ein Ziel der Kritik der amerikanischen Counterculture und auch des Second Wave Feminism. Also so ganz einfach war die Adaption sozusagen dann dieser Tupperware-Partys für progressive Ideale dann vielleicht auch nicht.
Ja, danke, dass du den Experten eingeladen hast. Herr Logemann hat uns ja schon viel über das geschlechterspezifische Marketing der Firma Tupper erzählt. Und jetzt habe ich dir auch nochmal was mitgebracht, nämlich Tupper-Werbung aus den 60er Jahren. Und hier sind wir jetzt beim Good Housekeeping Magazine von November 1960. Das Magazin gibt es schon sehr, sehr lange. Und das ist eine Zeitung, die sich mit Haushaltsthemen beschäftigt, ganz allgemein. Ich würde mal unseren HörerInnen kurz beschreiben, was man sehen kann, aber ihr könnt auch jederzeit nochmal in die Shownotes schauen und das Bild euch da anschauen. Genau, ganz oben sehen wir den Slogan Tupperware, das Beste, was Frauen passiert ist seit dem Frauenwahlrecht, und darunter ist so ganz viel Krimskrams abgebildet. Wir sehen einen Adler, eine Wahlurne, einen Richterhammer, Mikrofon und ganz, ganz, ganz viel Tupper. Dann unten steht nochmal ein längerer Werbetext. Da würde ich jetzt nur eine Sache kurz highlighten, nämlich das Zitat: weniger Arbeit, mehr Freizeit. Also Ila, was hältst du davon?
Eine sehr interessante Quelle hast du da mitgebracht. Tupper tut hier ja gerade so, als seien die Produkte von Tupper in einer direkten Linie mit dem Frauenwahlrecht. Das Vorbereiten von Essen ist hier klar als eine weibliche Tätigkeit verstanden, sonst könnte es ja auch nicht in einer direkten Linie mit dem Frauenwahlrecht sein. Dabei wird hier nicht die Tatsache der klaren Rollenverteilung kritisiert und die Zuweisung von Haushalt als weibliche Tätigkeit, sondern Tupper wird als Produkt genutzt, das Frauen die Möglichkeit gibt, zusätzlich zu den Tätigkeiten im Haushalt andere Dinge tun zu können. Schon etwas absurd ist ja der Widerspruch zwischen dem Kampf um politische Rechte für Frauen, Zitat, Tupperware, das Beste, was Frauen passiert ist seit des Frauenwahlrechts, und dem Versprechen nach Freizeit, Zitat, weniger Arbeit, mehr Freizeit. Im Kontext der 60er Jahre muss man allerdings sehen, dass die sogenannte zweite Welle der Frauenbewegung noch nicht ins Rollen gekommen ist.
Was meinst du damit?
Das lässt sich gut an Betty Friedans The Feminine Mystique, auf Deutsch Der Weiblichkeitswahn, von 1963 erklären. Betty Friedan war eine amerikanische Psychologin und gründete 1966 die National Organization for Women, welche bis heute eine der einflussreichsten Organisationen für Frauenrechte ist. Das Buch ist 3 Jahre nach der oben beschriebenen Tupper-Werbung herausgekommen, und in diesem Buch kritisiert Frau Friedan, wie Frauen in Magazinen und in der amerikanischen Gesellschaft immer als glückliche Hausfrauen dargestellt werden, obwohl Haushalt und Kinder sie laut Friedan nicht erfüllen. Nach dem Zweiten Weltkrieg ist die Geburtenrate stark angestiegen und Frauen sind, nachdem sie während des Krieges viel in den Fabriken gearbeitet hatten, immer mehr in die häusliche Rolle zurückgekehrt. Friedans Buch hat die sogenannte zweite Welle der Frauenbewegung ausgelöst, die genau solche Probleme, also die häusliche Rolle der Frau, kritisiert.
Da hast du tatsächlich eine super Verbindung gemacht. Betty Friedan hat 1960 schon im August, also vor der Tupper-Werbung, die wir gerade vorgestellt haben, einen Artikel im Good Housekeeping Magazine veröffentlicht. Er heißt Women are People Too. Und in diesem schreibt sie, Zitat, A woman may live half her lifetime before she has the courage to listen to that voice and know that it is not enough to be a wife and a mother, because she is a human being herself. Da lässt sich schon gut die Kritik aus The Feminine Mystique wiederfinden.
Das stimmt. Aber Till, sag mal, woher hast du eigentlich diese Werbung? Oder liest du einfach gern Haushaltsmagazine aus den 60er Jahren?
Das ist eine sehr gute Frage. Zuerst habe ich das Bild auf Pinterest entdeckt und dann im Women's Magazine Archive nochmal gefunden. Das ist ein Archiv für Frauenmagazine.
Die Werbung zeigt tatsächlich echt gut die Spannung zwischen der Zuweisung der häuslichen Rolle der Frau und dem Versuch, als progressive Firma für Frauen aufzutreten.
Genau darauf wollte ich heraus. Ist Tupperware in den 50ern und 60er Jahren eine progressive Firma, die Frauen durch ihr Marketing in den Beruf hilft? Oder ist die Firma, jetzt mal plump gesagt, eine Firma, die Frauen an den Herd wieder zurückbringt?
Naja, beides ist Teil der Geschichte. Auf der einen Seite hat Tupperware den Frauen die Möglichkeit gegeben, am Arbeitsmarkt teilzunehmen. Trotzdem hat Tupperware in der Werbung die Zuweisung der Küche als weibliche Sphäre aufrechterhalten. Die HörerInnen können sich selbst Gedanken machen, wie sie die Firma Tupperware bewerten wollen. Was mich jetzt aber wirklich interessieren würde, Till, hast du eigentlich mit Barbies gespielt?
Ich habe tatsächlich eine ältere Schwester und sie hatte Barbie-Puppen, mit denen ich viel gespielt habe. Aber es war nicht mein Zeug. Deshalb ist die Verbindung von Weiblichkeit und Barbie schon auch bei mir früher da gewesen.
Was war denn so dein Spielzeug?
Ich hatte viele kleine Spielautos, ganz viel Lego und so eine große Eisenbahn, die man an- und ausmachen konnte.
Mhm. Autos, Eisenbahn, Lego. Das sind ja schon Spielzeuge, die sehr nach Geschlechtern in der Kindheit schon geordnet wurden. Du kannst ja mal raten, woher das eventuell kommt.
Also nachdem ich das Interview mit Herrn Logemann gehört habe, würde ich mal raten, das hat was mit Marketing zu tun und mit gesellschaftlichen Bildern.
Sehr gute Ideen, ja. Zunächst habe ich einen kurzen historischen Abschnitt zu Barbie vorbereitet. Danach werden wir auch noch eine Meinung einer Expertin in diesem Bereich des Podcasts hören. Zur Geschichte. Begonnen hat alles mit der Bild-Lilly. Sie taucht das erste Mal 1952 in einem Comic auf. Entspricht dem Schönheitsideal der 50er, also sie wurde sehr erotisch dargestellt, aber eben auch als selbstbewusste Singlefrau, die ihr eigenes Geld verdient.
Das erinnert mich jetzt schon so ein bisschen an Barbie.
Genau. Problematisch dabei ist allerdings, dass sie eine Schwäche für reiche Männer hatte. Trotz dessen war der Lilly-Comic sehr erfolgreich.
Leider überrascht mich das jetzt nicht wirklich. Das spiegelt schon die Rollenbilder der 50er Jahre wider.
Genau, ganz richtig. 1953 wurde die Lilly dann das erste Mal auf den Markt gebracht. Heute ist sie ein Merchandising-Produkt. Davor gab es sie ja eben nur im Comic und dann das erste Mal als Plastikprodukt. Verkauft wurde sie damals auch recht teuer. Aber das Wichtigste ist, dass sie damals schon 150 verschiedene Outfits hatte. Vom Bikini bis zum Fellmantel. Und natürlich hielt sie eine Bildzeitung in der Hand.
Oh wow, und die Zielgruppe für die Lilly waren jetzt junge Frauen?
Genau, ganz richtig. Und natürlich war sie mega der Verkaufsschlager.
Okay, wir bewegen uns jetzt hauptsächlich oder ausschließlich im deutschsprachigen Raum. Und bis jetzt geht es um Lilly. Wie wurde denn Lilly zur Barbie?
Etwa im selben Zeitraum wurde Mattel 1945 gegründet. Von dem Mann von Ruth Handler, die 1956 die Lilly das erste Mal in einem Urlaub gesehen hatte. Da ihre Tochter immer Papierpuppen gebastelt hatte und für diese Kleidung entworfen hat, sah Ruth den Bedarf, eine Puppe im Erwachsenenalter zu entwickeln. Die Entdeckung und ihre eigene Beobachtung machte dann eben Mattel, die auch schon vorher Plastikspielzeug herstellten, 1959 mit der Vorstellung der Barbie auf einer Spielemesse erfolgreich.
Also hat die erwachsene Barbie dann die Babypuppe von damals abgelöst?
Ja. Die Babypuppe, die das Mutterbild ja auch schon recht früh an die jungen Mädchen herangetragen hatte, hat sehr große Konkurrenz bekommen. Für die damalige Zeit präsentierte Barbie ein sehr ungewöhnliches Frauenbild. Sie war Single, brauchte also keinen Mann, war jobfrei, kinderlos, hatte eigenen Besitz, arbeitete auch in männerdominierten Jobs und konnte sogar Präsidentin werden. Doch auch damals gab es schon Kritik an dem Körper der Barbie, da sie eben einen Idealkörper einer Frau vermittelte.
Kann Barbie dann trotz der Kritik als ein Schritt hin zur Emanzipation der Frau verstanden werden?
Ob Barbie nun ein Symbol der Emanzipation der Frau ist, ist eben genau die Debatte, die auch noch heute vorherrscht. Da kann uns bestimmt unsere Expertin Nadja weiterhelfen.
Du bist ja Soziologin, Autorin und Kolumnistin. mit den Themenschwerpunkten Feminismus, Rassismus und Popkultur. Unter anderem hast du 2023 ja dein erstes eigenes Buch mit dem Titel Anti-Girl-Boss veröffentlicht. Kannst du uns mehr über deine Arbeit erzählen? Wie sieht die genau aus?
Also, ja, du hast es eigentlich schon ganz gut zusammengefasst. Soziologin, Autorin, Kolumnistin, die Reihenfolge passt auch. Ich schreibe seit mittlerweile 15 Jahren für eine breitere Öffentlichkeit und habe eigentlich von Anfang an immer diese Themenschwerpunkte Soziologie, Rassismus, Feminismus, Popkultur irgendwie angegriffen, aufgegriffen. Und und auch ganz viel eigene Befindlichkeiten, sage ich mal, versucht zu verhandeln auf so einer Metaebene. Unter anderem auch Spielzeug und Barbie, was ja heute unser Thema ist. Genau. Und ich habe aber auch noch einen normalen Job. Ich arbeite bei der Stadt Bielefeld und berate junge Geflüchtete bei der Berufsplanung. Also ich habe auch noch ein normales Leben neben dieser ganzen Autorinnenschaft, Feminismus, Popkultur, Bubble, in der ich mich so ein bisschen bewege.
Kannst du uns in zwei Sätzen, kannst auch mehr brauchen, wenn du magst, erklären, was Feminismus meint?
Also ganz, ganz kurz erklärt würde ich sagen, Feminismus meint ein besseres Leben für alle. Und zwar also insbesondere der Feminismus, den ich so vertrete. Es gibt ja eigentlich auch verschiedene Feminismen und verschiedene Ausrichtungen und verschiedene auch so Stoßrichtungen. Genau, ich würde mich einordnen im intersektionalen Feminismus. Also ich gucke gern eben auch so auf Verschränkungen von verschiedenen Kategorien, die eben auch Ungleichheiten noch begünstigen können. Also neben Gender auch so Sachen wie Klasse, Race, was man im Deutschen ja schlecht übersetzen kann. Und generell auch natürlich ganz, ganz viele andere Sachen, Behinderung. Also mehrere Kategorien gucke ich mir gern an, weil ich mir auch bewusst bin, dass ich selber eine sehr privilegierte Feministin bin.
Ja, da ist wahrscheinlich eben sehr viel großes Eigeninteresse. Da kannst du uns vielleicht nochmal sagen, woher so explizit dein Interesse an Feminismus und dann zusätzlich auch an Barbie rührt, beziehungsweise, wenn man das so fragen kann, warum du Feministin geworden bist.
Ich glaube, Feministin bin ich tatsächlich geworden. Also ich war es wahrscheinlich schon immer und konnte das dann, glaube ich, erst richtig benennen nach meinem Studium. Also ich glaube, Soziologie hat ganz viel dazu beigetragen, dass ich eben mich auch angefangen habe, feministisch zu identifizieren. Und zwar ohne Wenn und ohne Aber. Und Barbie, ja, das Barbie ist so ein Faktor, der war mal großer Part meines Lebens, dann natürlich viele Jahre lang nicht mehr. Und dann hat es mich tatsächlich auch erst wieder letztes Jahr so ein bisschen ereilt mit eben auch dem Film. Ich habe aber auch in meinem Buch Anti-Girl-Boss schon ein bisschen darüber geschrieben, also auch noch mal so ein bisschen rekurriert auf meine Kindheit und auf meine Barbie-Phasen, weil Barbie ja auch unter Feministinnen ganz lange verhasst und verschrien gewesen ist oder einige immer noch Barbie hassen und sagen, Mensch, das ist so Spielzeug, das ganz, ganz schwierige Dinge reproduziert, angefangen vom Körperbau bis hin zu heterosexuellen Familienmustern mit Ken. Und ich mich da immer schon gefragt habe, woher kommt es, dass wir vor allem bei Dingen, die Mädchen, junge Frauen ansprechen, so streng sind mit der Messlatte. Also warum reden wir über Barbie und nicht über Batman zum Beispiel? Und das hat mich irgendwie so ein bisschen auch selber wieder Barbie näher gebracht, muss ich sagen. Und ich habe sogar mittlerweile wieder 2, 3 Barbies, so weil ich auch eine Spielzeugsammlerin bin.
Wie du gerade ja schon erwähnt hattest, durch den Film kam natürlich dieses ganze Barbie-Thema nochmal mega auf. Also es war ja das Thema auch im Marketingbereich und in der Gesellschaft. Sah ja überall nur noch pink, irgendwie Schuhe von Barbie, Kleidung von Barbie. Es gab ja, also hat nochmal so einen richtigen Hype miterlebt. Kannst du uns Informationen darüber geben oder was glaubst du, wie Barbie überhaupt den Weg in die Gesellschaft geschafft hat?
Also ich glaube einfach, dass das Barbie in erster Linie natürlich ein erfolgreiches Kinderspielzeug immer schon gewesen ist und auch sammlertechnisch nie komplett uninteressant. Und der Spielzeugmarkt ist ja riesengroß und natürlich kapitalistisch organisiert. Und da gibt es eben ja nicht nur für, in Anführungsstrichen, Mädchen Spielzeuge, die durchschlagenden Erfolg haben, sondern auch ganz viel für Jungs. Und ich kann jetzt nicht erklären, was so der besondere Appeal von Barbie ist. Also das wird eine Mischung aus vielen Dingen sein, was mich als Kind auch an Barbie fasziniert hat, in der kurzen Phase, in der ich mich mit Barbie beschäftigt habe. Das war so ein Tor in die Erwachsenenwelt. Also man war Kind, hat mit diesen Puppen gespielt und hatte aber das Gefühl, das ist irgendwie jetzt nicht so eine Babypuppe, die ich betüddel, sondern das ist so eine erwachsene Frau, die hat einen entsprechenden Körperbau, es gibt ein Barbie-Auto, es gibt ein Barbie-Haus, man kann im Zweifelsfall noch den Partner dazu holen oder die Kinder oder auch nicht. Und das war so in der Emanzipation vom Spielzeug weg, war Barbie, glaube ich, so die letzte Stufe. Bis ich dann geschnallt habe, oh, wer mit Barbies spielt, ist doch nicht so cool. Die muss auch ganz schnell wieder weg. Aber das war so wirklich von der Babypuppe halt so eine Evolution. Und dann hat sich das, ich meine, auch als Kind hat man natürlich schon ein Konsumverhalten. Und da hat sich natürlich auch das Barbie-Angebot wunderbar eingefügt in das, was man sich alles wünschen und kaufen wollte und besitzen wollte. Und krasse Fernsehwerbung und so weiter und so fort. Also das waren ganz viele verschiedene Faktoren, die auch schon in den 80ern dazu geführt haben und natürlich auch davor, dass Barbie erfolgreich werden konnte. Und jetzt würde ich sagen, ist nochmal durch den Film natürlich so ein bisschen der Reclaim, ne? Also Barbie stand immer schon für dies und Barbie stand immer schon für Vielfalt und Barbie konnte immer alles sein etc. pp. Inwiefern das stimmt, das kann man natürlich hinterfragen. Aber für mich ist es so, Barbie ist halt ein Spielzeug, zu dem verschiedene Geschichten erzählt werden. Und ich finde es eben interessant, warum der Aufschrei ausgerechnet bei Barbie so groß ist oder ausgerechnet eben bei Produkten, die speziell für ein kindliches, weibliches oder auch älteres weibliches Publikum entwickelt worden sind. Weil, also wenn man sich den Spielzeugmarkt anguckt oder auch den Collectible-Markt, es gibt unfassbar viele Angebote, also für alle Gender, sage ich jetzt mal. Aber niemand würde ankommen und sagen, oh Gott, es gibt diese ganzen McFarlane-Action-Figuren von Batman und von hast du nicht gesehen. Und das ist ganz problematisch, weil Batman den und den Körperbau hat und das ist unrealistisch und das kann irgendwie Jungs und junge Männer fertig machen. Oder das ist Plastikmüll. Also am Ende ist ja alles irgendwie, gibt es sehr viel Müll, den wir konsumieren. Da kann auch eben Barbie dazu gehören. Aber dass man eben da sagt, das ist die Grenze, da müssen wir jetzt den Deckel drauf schließen, während eben andere Dinge nicht so angegriffen und so scharf verhandelt werden, das interessiert mich halt. Und auch quasi in meiner eigenen Rezeption der Barbie hat mich das dann letztes Jahr angefangen, mal wieder zu interessieren. Und ich dachte, Mensch, ich habe ja selber hier so Sammlungen von bis, aber eine Barbie steht hier irgendwie noch nicht. Und warum eigentlich? Und da kann man auch mal selbstkritisch darauf gucken, wie sehr man selbst mit diesen Bias gefüttert ist. Auch wenn man denkt, man steht da drüber als langjährige Feministin.
Ja, gerade eben dieses Empowering der Barbie oder dieses, dass Barbie eben als Empowering galt, dass sie unabhängig war, dass sie frei in ihrer Jobwahl war, unverheiratet, ein eigenes Traumhaus hatte oder Autos oder sonst was, was du ja gerade auch schon alles genannt hattest. Das ging ja auch dem bestehenden Rollenbild in den 50er Jahren um beides, also ging dem voraus, so absolut. Glaubst du, oder hat sich das Bild von früher zu heute gewandelt? Und wenn ja, also inwiefern? Kannst du das nochmal kurz wiedergeben?
Meinst du jetzt in Bezug auf Barbie oder generell?
Das Rollenbild der Frau vor allem.
Ja. Ja, das hat sich natürlich gewandelt, ne? Also das ist ja auch in einem stetigen Wandel immer noch, würde ich sagen. Und man kann es ja auch an der Barbie-Entwicklung sehr gut sehen. Also heute gibt es ja auch bei bei Mattel dann eben diese Entwicklung, dass man dann diese Diversity-Barbies auf den Markt hebt und sagt, wir haben jetzt auch hier eine im Rollstuhl oder ich habe jetzt die Woche gesehen auch eine Barbie, die blind ist zum Beispiel. Also dass solche Sachen auch in den Vordergrund genommen werden und gesagt wird, ja, hier geht es eben auch um Repräsentation. Es gibt so viele Barbie-Puppen mittlerweile, dass man, glaube ich, fast jede Rolle, die es irgendwie geben kann, nachspielen kann, außer die super hässliche Barbie gibt es, glaube ich, noch nicht. Also es gibt jetzt auch die Weird Barbie aus dem Film, aber die ist auch nicht hässlich. Ja, also es ist schon mit Abstrichen eine gewisse Vielfalt einfach da und da kann man bestimmt auch ganz interessant nachzeichnen, welche Evolution da auch irgendwie mit abgebildet wird, ne? Und ich glaube auch letzten Endes, dass das aber auch begrenzt ist, weil es ist immer noch ein Spielzeug. Es ist jetzt nicht das Revolutionsfiguren-Repertoire, sondern einfach auch ein Konsumangebot für Leute, die sich irgendwie damit identifizieren können, seien es eben Kindersammler, Frauen, queere Menschen, was auch immer. Und so wird natürlich auch der Markt gemacht.
Also tut Barbie deiner Meinung nach ein sehr vielfältiges, diverses Bild der Frau in der heutigen Gesellschaft repräsentieren? Kann man das so zusammenfassen?
Also ich würde sagen, für ein Plastikspielzeug finde ich das schon okay. Und ich finde auch, also es gibt eben dieses breite Angebot von verschiedenen Barbie-Puppen und Rollen. Und es gibt auch so eine breite Erschwinglichkeit. Also ich kannte niemanden, der alle Barbie-Produkte hatte. Da war es dann, je nach Klasse, hatte man dann auch vielleicht noch den Pool, das Auto, das Haus oder eben nicht. Und viele hatten das nicht, ich hatte das auch nicht. Aber es gab immer irgendwie auch Püppchen, die dann zu Weihnachten oder so erschwinglich waren. Und das macht, glaube ich, auch den Erfolg von Barbie mit aus, dass es wirklich ein Spielzeug ist, das in der Breite eben auch Leute erreicht. Also ich glaube nicht, dass Barbie irgendwann mal Spielzeug gewesen ist, nur für Saint-Tropez-Leute, die golfen gehen oder so. Im Gegenteil, ich glaube, dass der Hass auf Barbie auch ganz viel mit Klassismus zu tun hat und damit, dass es eben auch erschwinglich ist. Ja, und ich glaube, dass das, also dieser Trash-Faktor eigentlich den Barbie dann auch noch mitbringt, weil im Prinzip jeder, jede sich doch irgendwie irgendeine Barbie leisten könnte, dass das auch noch mal so ein bisschen, ja, anheizt, dass man so abgestoßen ist von Barbie und den ganzen anderen Produkten.
Es ist ja schon so, dass man es oft mitbekommt, dass viele weiblich gelesene Personen oder weibliche Personen Barbie konsumieren. Oder auch irgendwie, wir haben auch Freunde und Freundinnen interviewt und meistens war es so, ja, Barbie haben wir von der Schwester. Wieso glaubst du, konsumieren so viele weibliche Personen Barbie und alles, was so damit zu tun hat? Beziehungsweise, wie kann dieses Phänomen irgendwie auch erklärt werden?
Also ich habe das Gefühl, dass so in den letzten Jahren, vielleicht auch durch soziale Medien, auch nochmal bei so einer älteren Zielgruppe, die sich eben jetzt nochmal Pink und Barbie und Bimboisierung und so weiter zuwendet, auch ganz bewusst zuwendet und auch nochmal andere Geister, sage ich mal, rehabilitiert werden, wie Paris Hilton und Co. Also ich habe das Gefühl, da ist schon so eine Trendwende in manchen Bubbles und das wird wieder mehr ausgelebt, ohne dass man sich dafür schämt. Ich glaube auch, dass so queere Bewegungen ganz viel dazu beigetragen haben, dass das möglich ist, dass man also nicht dieses, ja, alles darf nur genderneutral sein, Pink macht dumm und genderneutral, wissen wir auch, das ist ja dann ganz oft das, was männlich gelabelt sein könnte, ist genderneutral, was ja auch Quatsch ist. Und ich glaube, dass da in den letzten Jahren einfach auch nochmal sich eben Räume geöffnet haben, dass das nochmal zelebriert werden kann. Auch im Rahmen von so Nostalgie einfach. Also dass Menschen sich auch vielleicht zurückbesinnt haben. Frauensternchen, was sie vielleicht auch als Kinder gerne mochten und dann irgendwann abgelegt haben, weil sie mitbekommen haben, okay, da werde ich nicht irgendwie als Teenager oder Heranwachsende ernst genommen, wenn ich noch mit einer Barbie rumlaufe. So, ne? Und ich glaube, da greifen viele Dinge ineinander, die diesen Hype auch möglich gemacht haben. Also, und wie es überhaupt dazu kam, dass dieser Film dann gemacht wurde. Und ich weiß noch, als der angekündigt wurde, wurde das schon sehr gehypt im Internet. Und das war ja schon Monate, wenn nicht sogar ein Jahr, bevor der Film überhaupt erschienen ist. Und das heißt, da muss auch schon im Prinzip dieser Nährboden dafür da gewesen sein, dass Leute sich darauf gefreut haben und eben die Passion für Barbie vielleicht sich immer schon bewahrt haben oder auch einfach wiederentdeckt haben. Und ich glaube eben, dass da subkulturellen Räumen ganz viel los gewesen ist, um das eben positiv zu beeinflussen. Und gleichzeitig natürlich aber auch eine große Backlash-Bewegung, die gesagt hat, oh Gott, jetzt noch ein Barbie-Film und warum und was soll das denn? Also dass das so gleichermaßen irgendwie Entwicklungen sind. Und ich finde, das ist auch ein bisschen genau das, was wir ja in der Gesellschaft oder in unseren Gesellschaften des Nordens gerade so sehen im globalen Norden. Also einerseits sehr vielfältige, sehr bunte, teils auch sehr progressive Bewegungen und dann eben auch so konservative Backlashes, die eben ja gern vorschreiben wollen, was man wann, wie, wo feiern darf und was nicht und was ein gutes Vorbild ist und was nicht und so weiter. Und ich glaube aber auch gleichzeitig natürlich in vor allem auch in feministischen Spektren, wo ja auch eben viel Barbie-Kritik kam letztes Jahr, dass da sich auch so ein bisschen internalisierte Misogynie einfach versteckt hat bei der Formulierung der Ablehnung eben von Pink, Barbie, Mädchenkram und so weiter.
Ja, und nicht nur, also eher auch in Liedern, kam ja auch Barbie überall vor. Zum Beispiel das Lied des Barbie Girl von Aqua, glaube ich. Das ist ja auch super bekannt. Also das dazu feiern ja 1000 Menschen schon seit Jahren. Und gerade Zeilen wie zum Beispiel Kenzie singt wie Come on Barbie, let's go party, you can brush my hair and dress me everywhere. Das sind ja schon aus heutiger Perspektive, sind ja schon sehr stark sexuell irgendwie besetzt. Was hältst du von dem Lied Barbie Girl? Beziehungsweise kannst du erklären, woher diese Sexualisierung dann auch kommt? Oder siehst du da gar keine?
Oh, das ist ganz, ganz, ein ganz spannendes Thema. Ich habe den Song immer quasi wahrgenommen auch als so Parodie. Also, ne, das sind klar sexualisierte Botschaften, aber das ist ja auch alles total hanebüchen. Ich fand es interessant, dass er für den Film auch noch mal so neu aufgegossen wurde. Also, dass man wirklich dieses Relikt auch noch mal genommen hat, was ja eigentlich auch, also auch dieser Barbie-Girl-Song, in den 90ern hatte ich nicht den Eindruck, dass der als, ja, Referenz-Barbie-Projekt irgendwie aufgenommen wurde, sondern ich hatte den Eindruck, ja, da macht man sich auch über Barbie eigentlich lustig. Aber trotzdem haben die Leute das irgendwie mitgezogen. Und ich muss sagen, ich finde interessant an dem Aqua-Song, ich finde, der hat so einen Bruch. Also einerseits ist es so eine Partyhymne, die komplett oberflächlich wirkt und irgendwie so Spaßmusik. Aber ich fand schon damals das Video auch verstörend, die Lyrics sind verstörend. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen die Message, dass eben diese bunte Plastikwelt nicht so geil ist. Und ich fand, dass dieser Bruch auch gut rüberkam. Also dass es eben nicht so eine Hymne auf Barbie war, sondern so, boah, eigentlich ist das ganz schön scheiße und eigentlich ist diese Plastikwelt ganz schön scheiße. Und das wurde so als Gesamtkonzept unterschwellig doch sehr gut präsentiert. Und also ich glaube, allein dafür muss man den Track eigentlich wieder feiern. In all der Stumpfheit, die da mitschwingt, aber ich glaube, genau das ist die Provokation daran, das nochmal so ein bisschen spiegeln soll, was falsch ist. Weil auch wenn man das Video guckt, wie die Sängerin sich eben in diesem Video bewegt, das ist sehr, sehr, das zielt sehr darauf ab, dass man so ein Unbehagen auch sieht. Und damit spielt dieser Song. Und das ist eigentlich auch nochmal so ein Kunstwerk für sich eigentlich.
Ja, Madonna wird ja immer so als die Pop-Ikone angesehen. Ist Barbie dann die Spielzeug-Ikone? Wie würdest du die Symbolisierung von Barbie benennen?
Also ich würde sagen, dass Barbie auf jeden Fall eins der wichtigsten Spielzeugangebote seit Jahrzehnten ist. Damit auch eins der wichtigen Identifikationsangebote. Lange Zeit vor allem eben auch für Kinder und sehr, sehr junge Mädchen, vielleicht noch für Sammler. Und ich glaube natürlich, bei allem, was konsumiert werden kann, sind natürlich auch irgendwie, ja, muss man natürlich auch Abstriche machen. Ne? Also in einer Welt des Kapitalismus und des Überkonsums und Hyperkonsums und so weiter und so fort, schafft natürlich auch Barbie mit Sicherheit Anknüpfpunkte, sich Zeug anzuschaffen, das man nicht braucht. Davon lebt ja irgendwie unser System. Und gleichzeitig denke ich aber, ja, Barbie ist da nicht alleine, beziehungsweise das ist nicht die Speerspitze vom Spielzeugkapitalismus. Bei Barbie ist es ja auch ganz oft so, dass das unterschwellig mit herangetragen wird, ja, die Kinder, die damit spielen, die sind ein bisschen dumm oder das macht irgendwie blöd oder das trägt dazu bei, dass sich Mädchen damit identifizieren und dann nicht emanzipieren können. Also ich denke, ich habe auch mit Barbie gespielt. Ich habe immer gewusst, dass das keine richtige Frau ist. Also ich wusste immer, das ist irgendwie ein Spielzeug. Ich habe nie gedacht, ich werde irgendwann so aussehen oder ich habe mich nie gefragt, warum sieht meine Mutter nicht so aus wie Barbie? Und ich glaube, dass Kinder da schon sehr viel mehr abstrahieren können, als ihnen zugetraut wird. Und das gilt für andere Spielzeugprodukte natürlich genauso. Also ich glaube auch die Jungs, die mit Dinosauriern spielen oder so, die können das auch irgendwie einordnen oder die irgendwie Transformers haben. Und von daher denke ich, ja, es ist ein wichtiges Produkt. Also wichtiges Produkt in dem Sinne, dass es eben schon prägend ist. Ich glaube eben auch, dass es ganz viel Zeitgeist wiedergespiegelt hat und immer noch widerspiegelt. Die Frage ist eben, okay, warum fühlt man sich von manchen Produkten mehr provoziert als von anderen? Und das ist eben, wenn wir über dieses Thema Gender Marketing sprechen, ja generell so ein großer Fragebereich, ne? Weil da ganz klar alles das, was eher so weibliche Rezipienten anzieht, also sei es jetzt die Barbie, sei es jetzt der Stanley Quencher Trinkbecher, der seit letztes Jahr irgendwie so die Welt erobert, da wird dann immer ganz schnell gesagt, oh, das ist jetzt das Ende vom Planeten und das vor allem weibliche Zielpublikum ist schuld am Kapitalismus, ist schuld am Überkonsum und konsumiert auch noch schlechte Vorbildrollen. Ich denke, naja, ist eine Barbie-Puppe oder ein Schluck Wasser aus dem Trinkbecher oder so, ist eigentlich noch recht harmlos.
Mhm. Gerade diese schlechten Vorbildrollen oder diese ganzen Stereotype, die ja Barbie repräsentiert, vor allem hinsichtlich ihres Aussehens, ist ja schon eine große Kritik, die in der Gesellschaft besteht eben. Oder auch diese, also man merkt es ja auch super kontrovers irgendwie, das ganze Thema Barbie. Was sollte deiner Meinung nach im Umgang mit Barbie und eben ihrer Präsenz, vor allem hinsichtlich der negativen, kritischen Seite in der Gesellschaft verändert werden?
Wir lernen eben auch, dass Mädchen, Frauen Hobbys haben dürfen, die auch nicht immer zielführend, verantwortungsvoll, besonders sinnstiftend sein müssen, sondern dass man auch einfach Quatsch gut finden darf. Und Barbie kann dann gerne eben dieser Quatsch sein. Und ich finde eben auch, wenn dieses Angebot bereitgestellt wird im modernen Kapitalismus, dass irgendwie ja, Menschen sich auch zum Beispiel an Genderrollen orientieren und bedienen sollen irgendwie und dann gejudged werden, wenn es gemacht wird, zum Beispiel indem eben mit Barbie gespielt wird, dann finde ich, hat das eben auch nochmal Geschmäckle. Ja, und von daher würde ich sagen, dass Barbie nicht schlechter und nicht besser ist als Batman und He-Man und Transformers und Pokémon und so weiter und so fort, sondern das ist da, man kann ins Spielzeugladen gehen und man kann auf jedes Produkt einfach den Finger zeigen und sagen, braucht man das und wahrscheinlich braucht man es nicht, aber das ist halt, ja, das ist halt ein Marktproblem, ne, und ein systemisches Problem und es sind nicht die, vor allem nicht die kleinen KonsumentInnen, die daran schuld sind und die Fabriken betreiben und das Plastik raushauen und so. Das sind andere Leute.
Glaubst du, dass Barbie ein Zukunftsprodukt ist?
Ich glaube ja. Also ich sicher, also vor allem jetzt nach dem Film letztes Jahr, glaube ich, haben wir noch mal gute 10 bis 15 Jahre mit Barbie, wenn der Planet so lange mitmacht. Aber ich glaube auf jeden Fall, dass wir auch vor allem deswegen noch so lange mit Barbie zu tun haben werden. Und das ist halt bei Spielzeugklassikern generell so, die schon seit langen Jahren irgendwie ikonisiert werden oder dabei sind oder immer wieder auch Märkte mitbeherrschen, dass eben der Erfolg auch zeigt, okay, da ist über Generationen hinweg irgendetwas, mit dem Leute sich identifizieren können. Und ich glaube, dass Barbie da noch eine Weile mitreitet. Vor allem jetzt, wo die Rehabilitierung ja quasi gerade erst stattgefunden hat, wieder so ein bisschen.
Ja, cool. Also ich wäre auch soweit jetzt erstmal durch mit den Fragen. Gibt es aber noch was du gerne noch beitragen würdest, sagen würdest, äußern wollen würdest oder was wir hätten aus deiner Sicht noch fragen sollen?
Was mir noch einfällt ist, ich habe ja den Barbie-Film letztes Jahr auch mehrmals geguckt, beruflich und privat. Und ich muss auch sagen, ich fand den Film sehr angenehm, unaufgeregt, divers. Also, dass ich sagen muss, okay, das war schon gut gemacht, wie so die verschiedenen diversen Barbies da eingeführt worden sind, ohne viel Tamtam. Und ich ich fand eben auch letztes Jahr, also auch gerade als da so viel drauf, er wurde gefeiert, aber es wurde natürlich auch viel drauf rumgehackt. Und ich habe gedacht, man könnte einfach auch nochmal aus so einer Bechtel-Perspektive drauf gucken und sagen, Mensch, also das kriegen nicht viele Filme hin. Ne? Mit irgendwie einwandfreiem Soundtrack, unaufgeregt, divers platzierten Figuren, also von quasi Trans-Barbie bis im Rollstuhl und so weiter und so fort. Das war einfach ganz nett und normal, ohne viel Aufriss da rein integriert. Und ja, ich finde, das kann man auch noch mal so ein bisschen bewundern. Und da, finde ich auch, hat der Film einfach verdient, dass er diesen Hype generieren konnte, weil das wirklich nicht schlecht gemacht war. Also klar, am Ende ist es ein Kinofilm und nicht irgendwie Revolutions-TV, das muss man ja auch einfach sagen. Aber dafür, dass es so Blockbuster-Unterhaltung war, fand ich das schon echt in Ordnung.
Ja gut, danke dir auf jeden Fall.
Krass, sowohl Mattel mit Barbie als auch Tupperware sind beide durch die Ideen von Frauen groß geworden.
Genau, das ist eine von vielen Gemeinsamkeiten. Allem voran teilten diese beiden die Gemeinsamkeit der Zielgruppe der Frauen, wie du eben schon angesprochen hattest. Des Weiteren sieht man sowohl bei Barbie als auch bei Tupperware klare feministische Aspekte. Tupperware bot den Frauen zu der Zeit die Chance, eigenständig als Frauen Geld zu verdienen. Und Barbie hat die Vorstellungskraft von Mädchen erhöht, sich zu entfalten, wie zum Beispiel verschiedene Berufe anzunehmen, die nicht in das zu der Zeit und in Stereotypen gedachte binäre Raster fallen. Zudem bestehen beide Objekte aus Plastik und waren zu dieser Zeit revolutionär. Barbie stellt eine kulturelle Ikone dar und war, ebenso wie Tupperware, Gegenstand vieler Debatten über Geschlechterrollen und Konsumverhalten. Sie passten und passen sich immer noch ständig an den gesellschaftlichen Wandel an. Tupperware entwickelte die Plastikverpackung weiter, wurde mikrowellenfest oder bot Designs an, die sich an neuesten Serien orientierte, wie beispielsweise ihr Merchandise zu der feministischen Serie der Mrs. Maisel. Und Barbie auf der anderen Seite versucht ständig weitere Ethnien und Berufe, verbunden in einer Barbie-Puppe, zu repräsentieren. Natürlich muss dabei angemerkt und bedacht werden, dass dies alles trotzdem in einem kapitalistischen und patriarchalen System passierte. Tupperware sah die Frau primär als Hausfrau und Barbie bediente sich dem Idealbild und dem sexualisierten Bild einer Frau, vor allem durch den Beginn der Barbie mit der Lilly. Somit könnte man ebenfalls sagen, dass Tupperware und Barbie feministische Ideen nutzten, um damit spezifisch für ihr Produkt zu werben, was man auch als Marketinglüge verstehen könnte. Unterscheiden tun sich die beiden hinsichtlich des Vertriebsmodells. Tupperware setzte mit ihren Tupper-Partys, die ja auch recht revolutionär waren, auf einen Direktvertrieb. Barbie etablierte sich durch den Einzelhandel. Tupperware ist nun insolvent gegangen und Barbie erlebte seit der Ausstrahlung des Filmes Barbie ein massives Hoch. Dem Hype um Barbie konnte man damals ja nicht entkommen. Heutzutage wandelt sich einiges, unter anderem auch das Spielzeug von Kindern und die Utensilien in einer Küche. Aufgrund der großen Nachfrage nach Nachhaltigkeit werden Mehrzweckverpackungen wie Wachstücher zum Abdecken von Essen oder Glasbehälter immer populärer. Ebenso gibt es immer mehr Holzspielzeug auf dem Markt zu finden. Dieses Wissen und der historische Kontext, den wir hier in dem Podcast gemeinsam mit unseren ExpertInnen und Till besprochen haben, sollte immer wieder genau dann einbezogen werden, wenn beide Firmen ihr Image versuchen zu verändern. Nur dann können die jetzigen Ereignisse ordentlich verstanden werden.
Dieser Podcast war eine Folge einer ganzen Staffel zu Plastics, die für Clio auf die Ohren produziert wurde. Hört gerne in die anderen Folgen rein, die ihr auch auf Spotify, Apple Music oder YouTube findet. Des Weiteren findet ihr uns auf Instagram unter clio_2.0. Wir bedanken uns bei Jan Logemann, Nadja Schehade, Mills Kelly, Andreas Frings für ihre Zeit und Unterstützung. Moderation Till Loh, Raffaela Konters. Produktion Joshua Port. Skript und Recherche Till Loh, Joshua Port und Raffaela Konters. Und tschüss.
Soll ich auch nochmal tschüss sagen? Tschüss. Schönen Tag.